Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
David Schraven, Geschäftsführer des Recherchezentrums Korrektiv. Guten Tag, Herr Schraven.
Guten Tag, hallo.
Sie machen gemeinnützig finanzierten Journalismus im Netz mit dem Ziel, Missstände aufzudecken. Jetzt habe ich mal so ein bisschen auf Ihrer Seite recherchiert. Ein aktueller Artikel befasst sich mit dem Wohnungsmarkt in Hamburg. Welchen Missstand konnte man da aufdecken?
Es geht darum, rauszufinden, oder bei der Geschichte, wir machen das gerade auch in Berlin. Wem gehört Berlin? Wir machen es in Düsseldorf. Wem gehört Düsseldorf? Wir versuchen rauszukriegen, welche Treiber auf den Wohnungsmärkten unterwegs sind, die dazu führen, dass überall Mietpreise explodieren. Was sind die Gründe dafür, dass Menschen sich keine Wohnung mehr leisten können oder immer schlechter leisten können? Mhm. Und das ist halt nicht eine einfache Antwort, sondern eine sehr komplexe.
Ist in der Tat sehr komplex, wenn man dann so durchgeht. Man muss schon Zeit haben, um das zu lesen, was Sie so aufdecken, auch dann die Links zu verfolgen. Sie haben dann hier noch mehr Informationen und da. Ihre Leser gutieren das?
Absolut, absolut. Also bei der Geschichte ist vor allen Dingen, glaube ich, die Art und Weise spannend, wie so eine Recherche durchgeführt wird. Wir machen das nicht alleine mit 3, 4, 5, 6, 7, 10 Journalisten, sondern wir haben in diesem Falle mit knapp über 1000 Leuten in Hamburg zusammengearbeitet, die uns geholfen haben, Transparenz in den Wohnungsmarkt zu bringen. Mhm. Und die Konsequenz daraus ist das Entscheidende. Weil erst wenn man versteht, was die großen Treiber sind auf den Wohnungsmärkten, kann man halt reagieren und Sachen verändern. Man kann halt einen Wandel herbeiführen, der hoffnungsvollerweise irgendwann dazu führt, dass mehr günstige Wohnungen gebaut werden.
Naja, die Frage ist, wie kann man reagieren? Das Wissen ist das eine, aber dann müsste man ja tatsächlich Strategien entwickeln, wie man reagieren könnte.
Genau, das ist der Plan.
Und haben Sie die auch schon?
Nee, wir sind Reporter. Wir sind keine Leute, die jetzt anfangen, politische Vorschläge zu machen. Aber wir haben natürlich den Leuten, die politische Vorschläge machen können, gezeigt, wohin sie gucken müssen, um sich eine politische Idee einfallen zu lassen. Mhm. Und das ist schon ein großer Schritt.
Ja, ein Missstand, den wir in dieser Sendung betrachten werden, ist vielleicht der, dass wir uns zu wenig für die Europawahlen interessieren, die nächstes Jahr stattfinden. Oder ist das ein Missstand aus Ihrer Sicht?
Absolut. Für mich ist die Europawahl nächstes Jahr eine absolute Schicksalswahl. Das Dumme ist, dass immer keiner da hinguckt. Also die Leute interessieren sich nicht dafür. Und dabei wird da die Zukunft des Kontinents entschieden.
Studio 9, der Tag heute mit David Schraven, Geschäftsführer des Kollektivs Korrektiv bzw. der gemeinnützigen Rechercheplattform im Netz. Wir sortieren gemeinsam den Tag und die Themen, die heute ganz oben stehen, sind europäische Themen. Insofern, Herr Schraven, Sie haben eben gesagt, die europäische Wahl im Mai nächsten Jahres sei eine Schicksalswahl. Es ist also heute ein guter Tag, um mal zu schauen, was in Europa derzeit passiert. Unsere Frage heute Morgen in der Redaktionskonferenz war, demontiert sich eigentlich Europa derzeit selbst? Wir gucken nach Frankreich, wir gucken nach Großbritannien, wir gucken nach Italien. Was sagen Sie? Könnte das eine These sein? Wir demontieren uns selbst?
Ja, ich finde erstmal wichtig festzustellen, dass Europa demontiert gar nichts, sondern Europa ist einfach nur eine Idee. Und wer etwas demontiert, das sind wir Menschen
darin. Die Bürger, ja.
Die Bürger, die wir alle. Mhm. Und zwar, ich glaube, wir vergessen halt sehr oft, was Europa eigentlich alles für uns ist. Für mich, ich bin Mitte 40, ist halt dieses Europa der Grenzen eine ferne Erinnerung. Die Leute, die 30 sind, die kennen das gar nicht mehr. Die wissen gar nicht, wie das ist, wenn man stundenlang im Stau steht. Die können sich nicht vorstellen, dass man Produkte aus einem anderen Land nicht kriegt. Die können sich nicht vorstellen, dass es unendlich schwierig ist, in einem anderen Land zu studieren, zu lernen, zu arbeiten. Mhm. Und das ist halt, das, was mich so, ja, fassungslos macht, ne?
Wenn wir nach Frankreich gucken, da versucht die Regierung jetzt einen guten Umgang zu finden mit den Forderungen der Gelben Westen. Die Erhöhung der Ökosteuer wird verschoben, hat die Regierung heute früh gesagt. Man rudert also zurück. Ist das klug?
In dem konkreten Fall über die Ökosteuern auf Benzin weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Problem ist der Gelbwesten, dass die eine Ökosteuer auch rauf oder runter setzen. Ich glaube, das Problem, was dahinter steckt, ist, dass in Frankreich halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht die Reformen durchgesetzt worden sind wie in Deutschland. Hier ist halt mit viel Energie die Sozialgesetzgebung verändert worden, damit Deutschland reformbar wird, damit wir halt einen Aufschwung haben. Uns geht's heute so gut, weil wir diesen ganzen Streit vor 10 Jahren hatten. Darüber ist eine Regierung gescheitert, der Schröder musste zurücktreten. Wir haben eine SPD, die sich ruiniert hat. Und diesen Mut, die eigene Partei zu ruinieren, um das Land voranzubringen, hat in Frankreich bis heute keiner gehabt. Und das führt dazu, dass die halt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, dass die Arbeitsgesetzgebung haben, die dazu führt, dass keiner eingestellt wird, neu eingestellt wird. Total verkrustete Gesellschaft. Das ist ungefähr so wie bei uns vor, weiß ich nicht, 15 Jahren.
Na, und dann war Macron eben angetreten und hat gesagt, so, ich beweise jetzt, Frankreich ist reformierbar und wir werden diese Reformen auf dem Arbeitsmarkt speziell jetzt angehen. Und jetzt scheitert er womöglich. Ist ja jetzt noch nicht ausgemacht. Was wäre dann?
Ja, das wäre dann ein weiterer Sargnagel für Europa. Weil wenn das so weitergeht, dass wir in Frankreich eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, dann kriegen halt die Populisten größeren Zulauf. Wenn in Frankreich mehr Menschen Angst haben vor der Zukunft, kriegen die Le Pen-Anhänger mehr Zulauf. Und das führt dazu, dass Europa weiter destabilisiert wird. Das gleiche Problem haben wir in Spanien. Auch da eine Jugendarbeitslosigkeit, die enorm ist. Und keine Bemühung, die richtigen Reformen anzugehen.
Auch in Spanien müssen Lösungen gefunden werden. Jetzt aber kurzer Blick nach England. Heute gab es die Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs. Großbritannien könnte den Brexit-Antrag einseitig zurückziehen und das Austrittsverfahren damit stoppen, sagt der Europäische Gerichtshof. Halten Sie es für möglich, dass der Brexit vielleicht doch nochmal zurückgezogen wird?
Ich würde jetzt nicht mehr als 10 Pfund drauf wetten. So.
Aber im Sinne Europas wäre es natürlich schön.
Das wäre auf jeden Fall schön. Also ich habe im Moment sehr viel beruflich in London zu tun. Und nach dämmert den Menschen da, was da wirklich passiert. Und ich glaube, dieses Desaster, dieser Brexit, das Desaster für das Land England, den dieser Brexit darstellt, das wird so ganz langsam realisieren, die Menschen da. Und vielleicht haben die Glück und können noch zurücktreten. Ich fände es nicht schlimm.
Ja, also sie hätten zumindest die Möglichkeit. Das wissen wir seit heute. Jetzt kurzer Blick nach Italien. Die Italiener wollen zu viele Schulden machen. Wir wissen es, die Neuverschuldung soll viel höher sein, als sie mit EU-Recht vereinbar wäre. Jetzt wollen die Italiener aber einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen und das Defizitverfahren soll abgewendet werden. Wir wissen auch in Italien, die Populisten sind sehr stark, halten nicht sehr viel von Europa. Werden die ihre Meinung noch mal ändern?
Das finde ich halt auch wieder ganz interessant. So aus dem Bauch aus würde ich sagen, dann sollen die Populisten doch einfach mal machen. Die werden schon scheitern. Bloß in diesem Falle scheitert ja nicht ein Populist, es scheitert ein Land. Mit dem Land scheitern Millionen von Menschen. Damit scheitert eine große Idee, eine europäische Idee. Also dürfen wir nicht hoffen, dass die Populisten scheitern. Und das führt in so einen Teufelskreislauf hinein, dass die Populisten immer weiter, immer mehr versprechen von Dingen, die sie nicht halten können, weil sie die wirklichen Reformen nicht angehen wollen und gleichzeitig alles bezahlen wollen mit dem Geld ihrer Kinder, ihrer Enkelkinder. Ich meine, so eine hohe Schuldenlast, das ist ein Verbrechen an der eigenen nachfolgenden Generation. Aber Populisten machen das, die haben keinen Wechsel auf den Zukunft. Ein Populist, der lebt halt nur von dem Hier und Jetzt, von der eigenen Berauschtheit an der Macht. Mhm. Also ob da ein Wandel möglich ist, wir haben Kollegen in Italien, wir haben selber Teile unseres Unternehmens und von Korrektiv in Italien und desaströs.
Desaströs, aber Europawahl findet statt im Mai nächsten Jahres. Wir müssen ja trotzdem Hoffnungsschimmer haben.
Absolut, habe ich auch, weil eine andere Alternative gibt es nicht. Aber ich meine, das geht ja noch weiter. Wir haben ja mit dem Ukraine-Konflikt die ganze Zeit auch noch die Möglichkeit, dass ein Krieg an Europas Grenzen heiß wird, groß wird. Der Krieg dauert ja an. Ich weiß nicht, für mich ist Europa die einzige Zukunft. Und wie wir das gestalten und erhalten, weiß ich im Moment selber nicht.
Uns treibt das Thema Europawahl um in dieser Stunde. Wir haben eben festgestellt, anlässlich der Geschehnisse in Frankreich, in Großbritannien und in Italien, dass Europa sich offensichtlich gerade selbst demontiert, dass die Bürger gegen Europa vorgehen. Wir sind aber davon ausgegangen, Herr Schraven, dass wir uns eigentlich einig sind, hatte ich zumindest den Eindruck, was wir meinen, wenn wir zwei Europa sagen. Also wenn ich Europa sage, dann meine ich die Europäische Union. Und dann kann ich eigentlich auch sagen, für mich, das ist auch ein Staatenbund, der mir auch gut gefällt. Auch wenn die EU ein paar Defizite hat, insgesamt finde ich sie ganz gut. Meinen Sie auch die EU, wenn Sie Europa sagen? In diesem Gespräch, wie wir es jetzt geführt haben?
Absolut. Ich meine halt die Europäische Union als Verbund von Staaten, ja.
Mhm. Könnte natürlich sein, dass bestimmte Gruppen, die sich gegen Europa positionieren, dass die sagen würden, ja, wir positionieren uns aber nur gegen die EU, so wie sie jetzt existiert, gegen diesen Staatenbund. Grundsätzlich sind wir nicht gegen Europa. Aber wir sind eben zum Beispiel gegen die Regelungswut oder dagegen, dass es intransparent ist, wie genau die Gelder verteilt werden.
Genau, und dagegen setzen die halt ein Europa der Nationen, so nennen die das. Und das Ganze verbinden die mit einer sehr starken identitären Antwort auf eine große Frage des Menschen, wer bin ich? Und ich glaube, das ist eines der Kernprobleme, die wir haben. Und zwar, wir haben diesen Begriff, wer bin ich, nicht mehr als Nation beantwortet. Wir haben als Verständnis, ich bin Deutsch, hat man gesagt, so, ja, pf, was heißt das, ich bin Deutsch, ich bin nix, ich bin alles, ich bin Europäer, ich bin irgendwas. Und in diese Lücke hinein, da haben halt Nationalisten und Populisten eine Definition gesetzt, Deutsch mit Bedeutung aufgefüllt, die kaum nachvollziehbar ist. Eben die identitäre Politik, die AfD ist damit sehr groß geworden. Und ich finde, als Europäer sollte man sich überlegen, wie definiert man denn sowas Deutsch? Welche Identität verbindet man damit? Und wenn man halt sagt, Deutsch heißt, man ist offen, man vertritt die Würde und die Menschlichkeit in Europa. Wenn man sowas erfüllen würde, dann könnte man diese Identität leben und damit auch zeigen, so, das ist Europa, das sind wir Deutschen in Europa.
Das heißt, es ist durchaus möglich, eine deutsch-europäische Identität zu haben.
Genau, und das wird halt leider Gottes die letzten 30 Jahre nicht gemacht. Das führt dazu, dass ein Vakuum ist und das Vakuum wird von Populisten gefüllt. Und das nicht nur in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, Gott weiß wo, in allen Ländern. In Brexit. Brexit ist nur deswegen da, weil diese Antwort nicht gegeben worden ist, weil da nicht gesagt worden ist, was heißt Englisch.
Vielleicht, ja, ein wichtiger Punkt. Gehen wir nochmal nach Frankreich, gucken wir auf linke Populisten in Frankreich. Nehmen wir zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon, der ja bei der Präsidentschaftswahl ganz stark abgeschnitten hat, fast in die Stichwahl gekommen wäre. Der sagt, ja, also die EU möchte er schon haben, will er eigentlich schon unterstützen, aber nur, wenn sie sich verändert, wenn es zum Beispiel ein verändertes Statut für die Europäische Zentralbank gibt und die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank beendet wird. Er sagt, wir verändern Europa oder wir verlassen es. Also ich meine, das ist jetzt kein rechter Demagoge.
Genau, es gibt Demagogen von allen Seiten. Und ich meine, wie alle Demagogen versprechen die halt das Blaue vom Himmel. Und wenn man sich überlegt, welchen Einfluss das haben würde, wenn man die politischen Zugriff auf die Zentralbanken gewährt, dann wird halt Geld gedruckt bis zum Schwarzwerden und das ganze System, ganze Länder brechen zusammen. Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Man muss ja nicht die Fehler alle 70 Jahre normal machen, ne?
Gut, aber trotzdem, wir haben jetzt auch von Mélenchon als Demagoge gesprochen. Ich meine, er tritt so auf, indem er so auch sehr rhetorisch stark ist. Aber ich meine, viele Menschen sehen ja da eine Lösung, zum Beispiel, indem man sagt, die Europäische Zentralbank hat das, oder das, die Politik führt dazu, dass eben gewisse Währungsabwertungen nicht mehr stattfinden können, dass bestimmte Leistungsdrucke entstehen und daher Staaten, die dem nicht folgen können, in die Krise geraten.
Ja, und das ist eben halt eine sehr vereinfachende Sichtweise, die von solchen Leuten dann vertreten wird. Und das ist halt immer die Antwort, es gibt einen einfachen Weg. In der Welt, in der wir leben, gibt es keine einfachen Wege. Und man muss halt ein paar Sachen zulassen, die sehr schwierig sind. Zum Beispiel, dass man nicht mehr Geld ausgeben kann, als man hat. Dass Schulden zurückbezahlt werden müssen. Das sind kleine, einfache Wahrheiten, die die Welt ganz schön kompliziert machen. Weil man sich nicht einfach eine Zukunft erkaufen kann. Man kann nicht einfach sagen, alle Rentner leben im Luxus. Das funktioniert nicht, weil das Geld nicht da ist. So, der Geldbaum wurde nicht erfunden.
Gut, jetzt werden die Rentner natürlich argumentieren, wir leben nicht nur nicht im Luxus, sondern wir leben am Minimum und teilweise nicht würdig. Und deswegen müssen wir was verändern.
Genau, absolut. Und das ist ja auch der Grund, warum man auch Sachen macht, warum man Reformen macht. Nur man kann halt nicht zu viel versprechen. Ich möchte mal ein Beispiel geben aus Frankreich, weil mich das halt sehr stark beschäftigt, weil ich das so extrem unfair finde. Die hohe Arbeitslosigkeit, die herrscht vor allen Dingen bei Jugendlichen aus ärmeren Schichten. Jetzt wäre es ja gerecht zu sagen, die Leute kriegen eine Chance auf Arbeit. Dazu muss man aber den Firmen ermöglichen, dass die Leute einstellen können und auch wieder entlassen können, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Das ist in Frankreich nicht möglich. Das führt dazu, dass nur etablierte alte Leute ihre Jobs behalten und die Jungen keine Jobs kriegen, weil die keine Chancen kriegen. Was ist jetzt gerechter? Zu sagen, man fixiert diese Arbeitsrechte so, dass die Alten weiter geschützt werden oder man reformiert sie so, dass die neuen Jungen eine Chance bekommen können. Mhm. Und das ist halt die Antwort, die von den Linken in Frankreich gegeben werden. Nein, wir möchten nur die gesettelten Leute, die einen Job haben, beschützen.
Ja gut, das würden die natürlich gar nicht so sagen. Aber eine letzte Frage noch zu Europa. Ich hatte neulich zu Gast Robert Menasse, den Schriftsteller, der die Hauptstadt geschrieben hat. Und der hat gesagt, wir brauchen eine Europäische Republik. Und er hat sogar gesagt, die wird auch kommen. Denn sonst, wie wir jetzt auch beide prognostizieren, geht Europa, so wie wir es kennen, womöglich unter. Was halten Sie von dieser Idee, Europäische Republik?
Finde ich riesengroß, finde ich super und ich finde auch, die muss kommen. Ich glaube halt, das ist noch ein weiter Weg, aber der muss kommen, wir müssen dahin kommen. Und ich glaube, das führt vor allen Dingen über die Identität der einzelnen Menschen und die Identität muss halt mit Europa verknüpft werden.
David Schraven, Geschäftsführer der Plattform Korrektiv. Eine gemeinnützige Rechercheplattform. Und da gibt es auch die Rubrik Faktencheck, Herr Schraven, weil Sie ja sagen, Falschmeldungen sind eine Gefahr für die Demokratie. Das steht da auch so auf Ihrer Seite. Frage ist, was bedeuten denn Falschmeldungen für das vereinte Europa?
Falschmeldungen möchte ich ein bisschen präzisieren. Desinformation, gezielte Desinformation. Und bei gezielter Desinformation erleben wir halt gerade einen sehr großen Einsatz von gezielter Desinformation in Europa zu zersetzen. Das wird in verschiedenen Staaten verschieden eingesetzt. Wir können verschiedene Akteure identifizieren, die das benutzen. Und die Zielrichtung davon ist immer gleich. Die versuchen halt, die Wahrnehmung der Wirklichkeit so zu manipulieren, dass es halt ein politisches Ziel durchgesetzt wird, in diesem Falle eben die Zerstörung der Europäischen Union.
Und wie sieht das konkret aus in einem Fall zum Beispiel?
Also das sind nicht einzelne Fälle, das sind nicht kleine einzelne Nachrichten, sondern es sind hunderte, tausende, die teilweise mittlerweile von Robotern geschrieben werden, die über soziale Medien über uns hereinbrechen. Klassischerweise in irgendeinem Park XYZ hat ein Migrant eine Frau vergewaltigt.
Wenn wir nach Frankreich nochmal gucken, die gelben Westen haben jetzt am Wochenende mit einem Bild von einer Guillotine gearbeitet und das scheint aber nicht vom Wochenende tatsächlich gewesen zu sein, sondern von einer Demonstration, auf der Gewerkschafter eigentlich zu sehen waren, die schon einige Zeit her ist. Da gab es die gelben Westen noch gar nicht als Bewegung, aber diese Guillotine ist eben ganz, ganz gutes Bild und dann ist das von AFP, glaube ich, von der Nachrichtenagentur dann entlarvt worden und gesagt, guck hier, also Fake News oder falsches Bild im Netz. Wie sehr wird denn zum Beispiel auch so ein Protest wie der der Gelben Westen jetzt in Frankreich von Lügen begleitet?
Sehr massiv. Sehr massiv und vor allen Dingen auf allen Ebenen wieder. Also wir erleben gerade in Deutschland den Versuch von rechtsradikalen Kreisen aus der identitären Bewegung, diese Gelbwesten-Proteste zu benutzen, um eigene ähnlich gelagerte Straßenproteste in Deutschland zu initiieren. Und da werden halt genau diese Bilder, von denen Sie gerade gesprochen haben, benutzt, um da Stimmung zu machen und dieser identitären Bewegung Zulauf zu bringen.
Frage ist ja, warum funktioniert das so gut im Internet, gerade mit den Fake News? Wir haben heute früh mit einer Neurowissenschaftlerin gesprochen, mit Franka Parianen. Sie war zu Gast in Studio 9 heute früh und sie sagt zur Erklärung.
Also es gibt so eine Art Grundbedürfnisse, die wir haben. Das ist diese Vorstellung, dass wir zu irgendeiner Gruppe gehören, zu einer guten Gruppe auch noch. Wir wollen ja ein positives Selbstbild haben, dass wir die Welt um uns herum verstehen können, dass wir die Welt um uns herum kontrollieren können. Und wenn diese Grundbedürfnisse eben nicht erfüllt sind, dann tendieren wir dazu, Sachen zu glauben, die uns wieder die Möglichkeit geben, uns genau so zu fühlen. Also wir wollen uns wieder zugehörig fühlen. Also erfinden wir eben eine Gruppe, zu der wir dazugehören, die plötzlich ganz wichtig ist. Wir verstehen die Welt um uns nicht mehr rum. Dann erfinden wir eine Verschwörungstheorie oder glauben eine Verschwörungstheorie, die uns das Gefühl gibt, wir verstehen sie sogar besser als alle anderen. Und wir haben die Welt nicht mehr so richtig in Kontrolle. Und dann bilden wir uns eben auch ein, dass wir sie doch in Kontrolle hätten, wenn wir uns nur so ein schönes Aluhütchen aufsetzen oder uns gut vor Chemtrails verstecken.
Ja, also im Grunde geht es da auch wieder um Identitätsstiftung.
Absolut. Das Kernthema von allen Sachen ist Identität. Wer bin ich in der Welt? Mhm. Und darauf muss eine Antwort gefunden werden.
Und würden Sie ihr zustimmen, dass es eben diese Dinge sind? Also dass man sich dadurch dann sagt, ah, zu denen gehöre ich und das glaube ich, was die alle glauben und deswegen schließe ich mich denen an?
Genau, ganz genau. Das ist der Grund, warum es Religionen gibt. Und seit der Steinzeit.
Gut, da müssen wir also fragen, es gab in der Steinzeit Religionen, aber jetzt gibt es eben das Netz und jetzt wird das Problem vielleicht stärker, virulenter. Was also tun? Weil, wenn auch Argumente gebracht werden im Netz, die wirklich nicht stimmen. Wir hören nochmal Franka Parianen.
Also das Einzige, was gezeigt wurde, was ganz gut funktionieren soll, ist die Argumente eben auf die Spitze zu treiben. Merkel hat das auch mal gemacht, als es zum Beispiel um das Thema eben Flüchtlingskrise ging und die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Grenze? Und aus Bayern dann immer wieder der Vorschlag kam, wir bräuchten doch auch einen Grenzzaun, was so ein bisschen ist wie Donald Trump und die Mauer. Also dann wirklich zu fragen, okay, und was machen wir denn mit diesem Grenzzaun in der Nordsee? Geht der jetzt auch durch das Wattenmeer oder geht er noch um das Wattenmeer herum? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, da meint sie also, dass man das eben wirklich ernst nimmt und dann konstruktiv damit arbeitet und dem was entgegensetzt, ist also nicht ignoriert.
Glaube ich auch. Also ignorieren, das war eine Strategie, die hat man versucht, die hat nicht funktioniert. Ich glaube, ganz wichtig ist halt an jeder Stelle, wo das auftritt, dagegen zu treten, dagegen zu sprechen, damit die Leute, die halt noch nicht total unter dem Aluhut stehen, eine Chance haben, eine Wahrheit zu sehen oder die Wahrheit zu sehen. Und das ist halt sehr kompliziert, sehr langwierig. Und was ich halt sehr wichtig finde, wir erleben halt nicht nur Menschen, die Falschmeldung verbreiten, sondern wir erleben halt hier gezielte Desinformation. Also hochgebildete, technisch hervorragend geschulte Menschen, die in großer Zahl versuchen, Maschinen einzusetzen, um uns mit gezielter Desinformation zu versorgen, damit wir ein bestimmtes politisches Weltbild kriegen. Das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und hier haben wir halt Roboter, die gegen uns arbeiten.
Gut, aber wir geben natürlich nicht auf. Sie haben diese Rechercheplattform Korrektiv. Im Internet kann man sich ja auch sinnvoll informieren.
Absolut.
Eine kleine Anfrage der Linken hat es jetzt ergeben. Es sind 467 Rechtsextreme, die per Haftbefehl gesucht werden auf freiem Fuß. Auch in der Neuen Osnabrücker Zeitung ist das zu lesen in einem Bericht. Warum werden diese Haftbefehle nicht vollstreckt? Ganz einfach, weil die Gesuchten nämlich nicht ausfindig zu machen sind. Insgesamt sucht die Polizei mehr als 175.000 Menschen per Haftbefehl. Die sind alle nicht ausfindig zu machen. Insofern sind diese 467 Rechtsextreme jetzt nur ein kleiner Teil. Trotzdem die Frage, Herr Schraven, ist das so hinnehmbar?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, man muss halt wirklich in Relation setzen, die Zahl. Also erstmal zu der Gesamtzahl der nicht vollstreckten Haftbefehle, von denen ich glaube auch eine sehr, sehr große Zahl ziemlich alltäglich sind. Also das werden keine dicken Dinger sein, sondern einfach nur, weiß ich nicht, gelbe Zettel, da war einer nicht bei Gericht oder sonst was. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, was so ein Haftbefehl ausmacht. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss dann in Relation setzen zur Zahl der Verhafteten, damit man begreift, ist das eine große Zahl oder eine kleine Zahl. 400 ist erstmal nur eine Zahl.
Haben wir die Zahl der Verhafteten? Ich habe sie gerade nicht.
Ich habe die auch nicht im Kopf, keine Ahnung.
Nur noch recherchieren. es ist aber so, dass jeder Vierte etwa von diesen Rechtsextremen als gewalttätig gilt, die man jetzt nicht ausfindig machen kann. Das ist also schon klar.
Das ist klar und ich halte das auch nicht für gut. Ich finde auch, die Leute sollten, wenn sie schon gesucht werden, per Haftbefehl auch verhaftet werden. Nur ist die Frage wieder, wie groß ist die Gefahr? Wie groß ist die tatsächliche Gewalt, die von den Leuten ausgeht? Ich halte nichts von Panikmache in der Richtung. Ich glaube schon, dass das verfolgt werden muss. Mhm. Ich glaube schon, dass wir so eine Art Zero-Tolerance-Politik da haben müssen, auf jeden Fall.
Sie haben ja ziemlich recherchiert im Neonazi-Milieu. Sie haben diese Comic-Reportage Weiße Wölfe geschrieben. Mhm. Wird da damit gerechnet aus Ihrer Erfahrung, dass man untertauchen kann, dass das möglich ist, dass das leicht ist?
Ja, da gibt es Strukturen. Also die in der rechtsradikalen Szene bewegen sich Menschen in diesem illegalen Untergrund. Ja, und der ist auch zum Teil militant und leider Gottes zum Teil auch extrem gewalttätig. Ja, und deswegen finde ich das ja auch wichtig, dass es eine Zero-Toleranz-Politik an der Stelle gibt.
Ob die kommt, werden wir sehen. Es gibt derzeit ja eine Kunstaktion, die auch so mit diesem Thema sich auseinandersetzt. Das ist die Aktion des Zentrums für politische Schönheit, soko-chemnitz.de. Wir haben schon darüber berichtet. Gestern gab es in Fazit den Kommentar von Michael Lages. Und der sagt, das Zentrum für politische Schönheit agiert diesmal ausnehmend hässlich. Hier wäre eine selbsternannte Gesinnungspolizei am Werk. Da geht es darum, die Demonstranten von Chemnitz ausfindig zu machen, die bisher nicht ausfindig gemacht werden konnten, die aber auf irgendwelchen Fotos drauf sind. Und dafür sind Prämien ausgeschrieben. Was halten Sie von so einer Kunstaktion?
Nicht besonders viel. Also ich finde, es ist wie immer im Leben, ist halt ein schmaler Grat. Und hier, glaube ich, ist halt nicht besonders glücklich. Also ich finde sowas schwierig. Man muss immer einen besonderen Grund haben, warum man jemanden in der Öffentlichkeit darstellt. Und in diesem Falle finde ich diesen besonderen Grund erstmal nicht so gegeben. Mhm. Ich glaube, die Aktion wird schon legal sein. Ich glaube nicht, dass das groß illegal ist. Aber
so eine Aufforderung zur Denunziation ist das ja dann im Grunde. Das, tja.
Ja, ein bisschen, ja. Ich finde das nicht besonders klug.
David Schraven hier zu Gast, Journalist und Fan von Frank Zappa, stimmt's?
Ja, absolut.
Und warum?
Weil er ein großer Mann ist, der hat tolle Musik gemacht.
Tolle Musik gemacht, vor 25 Jahren ist er gestorben, hat natürlich den Auftritt auf der Bühne geliebt über alles, vor allem die Solos. Und das hier ist 1979 in Paris aufgenommen worden.
I'll take the chance to go out there and make a mistake.
Bei meinen Konzerten nehme ich gerne das Risiko in Kauf, Fehler zu machen. Es ist ein Privileg, etwas zu schaffen, das nur für den Moment existiert. Einzigartig und unwiederholbar. Wenn ich ein Solo während eines Konzerts spiele, dann hat man das so vorher noch nicht gehört. Und man wird es auch danach nie wieder so hören.
Ja, das ist eben dieses Einmalige, dass man so ein Solo nur einmal hört. Das ist das Einmalige. Und ist das auch der Grund, warum Sie ihn mochten? Ein toller Musiker, aber gerade auch jemand, der Charakter hatte?
Absolut. Vor allen Dingen, weil er ein kluger Kopf. Für mich ist Frank Zappa das Beste, was ich von dem so kenne. Der hat erklärt, woran die Musikindustrie gescheitert ist am Ende. Und er sagte halt, als die Hippies Einzug genommen haben in die Musikindustrie, da waren mit einmal Leute, die meinten, sie wüssten, was der Geschmack der Menschen ist und haben damit dann angefangen auszusuchen für die Hörer, was wichtig ist. Und damit ist halt Experimentieren aus der Musik rausgekommen und damit ist halt alles eintönig mainstreamig kaputt gegangen. Und er sagte vorher, da waren da dicke Typen, die haben dicke Zigarren geraucht, die haben gesagt, ich habe keine Ahnung, was die spielen, aber Mann, wir machen Kohle damit, lass uns mehr davon machen. Und das war halt das Experimentierfreudige. Und diese Experimente, die Chance, Fehler zu machen, diese genau, was er gerade gesagt hat, das ist das Große. Ne? Wir müssen Fehler machen. Wir müssen einfach zulassen, dass wir nicht perfekt sind.
Aber auch erstaunlich, dass dann ein paar Hippies kommen, wie er sagt, und dass dann die Musik gemacht wird, die dem Massengeschmack scheinbar entspricht, weil die Massen müssen ja diesem Geschmack auch erstmal folgen. Ist ja erstaunlich, dass sich sowas dann so durchsetzt für ganz viele.
Absolut. Und zwar, das Interessante ist, wenn ich halt kein Risiko mehr eingehe, dann kann ich halt einen geraden Strich machen. Auf dem bleibe ich immer gleich und gerade. Aber ich habe nie die Chance, besondere Exzellenz zu erreichen, weil ich halt nicht zulasse, dass ich besonders failen kann, dass ich besonders große Fehler mache. Mhm. Und das ist das halt. Ich kann, klar, wir können halt Brei machen, klar. Giesinger, das ist doch hier dieser Musiker, der auch immer so Brei macht.
Gut, erfordert natürlich aber auch eine Menge Charakterstärke, zu sagen, ich mache Fehler auf der Bühne und das ist auch in Ordnung so. Also es erfordert Mut, es erfordert, dass man zu sich selber steht.
Genau.
Vielleicht sind das Qualitäten, die nicht mehr so verbreitet sind.
Nee, haben nicht so viele Leute, aber das sind die Qualitäten, die uns nach Amerika kommen lassen. Ne? Also früher, die Leute sind in Amerika genau aus dem Grund gesegelt.
Ja, und heute?
Heute nicht mehr.
Eine Frage noch. Frank Zappa hat ja die neue Musik geliebt und er hat sich auch immer gewünscht, dass er mit der klassischen Musik zusammenarbeiten kann, dass er da auch Anerkennung findet. Und er hat kurz vor seinem Tod mit dem Frankfurter Ensemble Modern ein Orchesterwerk aufgeführt, nämlich The Yellow Shark. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das im Ohr haben, aber ist das nicht auch sehr speziell gewesen?
Ja, und das ist halt das, was ihn auszeichnet, finde ich. Ne? Also der ist halt nicht nur eine Musikrichtung, der ist viele Musikrichtungen. Der hat auch populäre Musik gemacht. Alles, ne? Und das ist das Große. So was brauchen wir.
Und jetzt hören wir ihn. Am 4. Dezember 1993 ist er gestorben, Frank Zappa. Und hier ist er mit Bobby Brown.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, but I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good.
Frank Zappa mit Bobby Brown und ein glücklicher David Schraven hier im Studio. Sie mögen diesen Titel.
Absolut. Ich meine, das ist eines der versautesten Lieder, die Musikgeschichte kennt. Und ich glaube, das kann man tatsächlich nur spielen, weil keiner zuhört.
Naja, man hört schon zu.
Ja, ich meine auf den Text und dass man
dazu. Dass man genau darauf achtet. Sie haben, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, die Rechercheplattform Korrektiv im Netz. Und Sie haben ja vorhin, während die Musik lief, erzählt, dass Sie da auch Radio machen wollen in Zukunft. Aber da spielen Sie dann keinen Zappa, oder doch?
Klar, wir machen auch Zappa, wir machen alles. Nein, ich finde, Radio ist halt eine total wundervolle Medienform. Und ich glaube halt, man kann extrem große Reichweiten damit erzielen. Wir haben halt durch die Änderungen in der Technik mit einmal Möglichkeiten, Radio mit relativ geringem Aufwand zu betreiben. Ist machbar. Und jeder jede Organisation kann es machen.
Also ich meine, ich liebe Radio, wie man sich vorstellen kann. Aber wenn man jetzt eigentlich auf Texte abonniert ist, also wenn man bei Ihnen auf die Seite kommt, will man ja eigentlich was lesen. Denken Sie, dass die Leser auch immer gerne was hören wollen würden?
Ja, kann man sehen. Also man sieht halt, dass Podcasts funktioniert. Podcasts werden überall geladen. Die werden in Deutschland immer populärer. Und ich glaube, diese Form des, ich sag mal, gestreamten Tons ist eine wunderbare Form, die extrem große Reichweiten erzielt und vor allen Dingen grenzüberschreitend wirken kann. Und da arbeiten wir gerade sehr hart dran.
Grenzüberschreitend zwischen?
Zwischen allen möglichen Ländern. Also wir können damit halt nach England senden, nach in die Türkei senden, überall hin.
Also dann hören wir uns dann demnächst in der Türkei wieder. David Schraven in dieser Stunde hier zu Gast in Studio 9. Vielen Dank, dass Sie den Tag mit mir sortiert haben.
Danke.
Dankeschön.